Ja, ich freue mich heute hier bei euch zu sein. Heute ist ja das erste Mal, dass ich einen Chauffeur gehabt habe. Danach darf ich in Sulzdorf auch predigen. Karl und Renate Feuchter aus Sulzdorf, die haben mich heute hierher gefahren. Genau. Ich würde gerne mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gnade, deine Treue. Danke, dass du gekommen bist mit deinem Geist, dass du hier bist, dass du uns durchflutest mit deinem Geist, mit deiner Liebe, deiner Wahrheit. Und Vater, ich bitte dich, dass wir mit einem Empfangenden, mit einem Herz hier sind, das von dir empfangen will. Wir brauchen dich so sehr, wir sind Bedürftige. Und dir gebührt alle Ehre, Jesus. In deinem Namen. Amen. Immer wieder ist es so, dass zwei unterschiedliche Welten aufeinandertreffen. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Interessen. Konkret ist es, da kommen Bidens und Trumps zusammen, da kommen Stuttgart-Supporter und Bayern-Supporter zusammen, Hohenloher und Schwaben. Und vielleicht kennt das der ein oder andere, früher gab es da so, vielleicht vor 20 Jahren, Big Brother, da hat man da auch unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Welten dafür eine gewisse Zeit zusammengefercht und genau, dann durfte man beobachten, was sie da tun, wie sie miteinander auskommen. So ähnlich ist es auch, in so einen Wohncontainer hat man die reingetan. So ist es auch mit diesen zwei unterschiedlichen Personen, wenn ihr dann kommt und sagt, hier ist der Schlüssel, ich sperre jetzt ab und dann komme ich nach 2 Wochen wieder, der Kühlschrank ist gerammelvoll, viel Spaß miteinander. Das ist ein spannendes Experiment. Zwei sehr gegensätzliche Bewohner sind in dir und mir. Von so einem Experiment spricht auch der Apostel Paulus. Er spricht von der menschlichen Natur. Von der menschlichen Natur. Und der Geist Gottes. Und beide Bewohner, die leben in uns, in dir und mir. Menschliche Natur und der Geist Gottes. Und der Christenmensch, der ist der Vermieter von diesen zwei unterschiedlichen Naturen. Er muss das handeln. Mit diesen zwei unterschiedlichen Gästen, die beide zu beherbergen. Und davon spricht auch der heutige Bibeltext, den ich euch gerne vorlesen möchte, aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 26. Ihr könnt das hier vorne mitlesen. In der Kraft des Geistes leben. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, was euren sündigen Neigungen, wozu eure sündigen Neigungen euch trennen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, so dass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes, erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Soweit dieser Text aus dem Galaterbrief. Das sind also die zwei Gäste in uns, der Geist Gottes und die menschliche Natur. Paulus hat in seinem Brief an die Galater im Griechischen andere Begriffe dafür verwendet. Er hat zur menschlichen Natur hat er gesagt Fleisch. Und Geist Gott und der Geist Gottes. Ich benutze jetzt nicht diesen Begriff Fleisch. Das ist vielleicht denkt ja der eine oder andere dann an Grillen oder sonst irgendetwas und deswegen menschliche Natur. Kommen wir zu dieser menschlichen Natur. Das ist also der eine Bewohner menschlich. Das ist er definitiv. Sehr oft auch schwierig, problematisch, widersprüchlich, ambivalent. Sein Ziel, mich als Mensch hier auf dem Planeten möglichst gut über die Runden zu bringen, komfortabel muss das sein, das steckt in der menschlichen Natur drin. Und er sagt, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Eifersucht, Streit, Feindschaft und so weiter. Das beinhaltet unsere menschliche Natur. Das ist Egoismus, Rücksichtslosigkeit, die nur auf die eigenen Bedürfnisse aus ist. Vielleicht kennt der ein oder andere noch diesen österreichischen Popsänger Falco. Und er hat dieses Lied, was er dort, ich glaube auch in den deutschen Charts war das richtig weit oben. Und dieser Titel hieß, die ganze Welt dreht sich um mich. Die ganze Welt dreht sich um mich. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich. Ich bin ein Egoist. Die ganze Welt dreht sich um mich. Das hat er damals vor 20, 25 Jahren so geschrieben. Der Psychiater und Neurowissenschaftler Raphael Bonelli beobachtet in den vergangenen Jahren eine ganz klare Steigerung zu egoistischem Verhalten. Und Bonelli bezieht sich dort auf eine Studie, die ist schon etwas länger her, die unter 17.000 Studenten ermittelt wurde. Da wurde der Narzissmuswert wurde dort ermittelt. Also wie sehr sich die jungen Menschen übermäßig um sich selbst drehen. Und das ist schon 2006 gewesen, lagen 2/3 der Studenten über dem Durchschnitt der Jahre 79 bis 85. 2/3 der Studenten über dem Durchschnitt 79 bis 85. Und das ist nicht besser geworden durch soziale Medien und so weiter. Seit den 80er Jahren steigt dieser Narzissmuswert kontinuierlich bei Kindern, Jugendlichen, bei der gesamten Bevölkerung auf einen krankhaften, grenzwertigen Narzissmus. Bonelli spricht daher von einem zunehmenden Narzissmus in der Gesellschaft. Die Worte wie Selbstlosigkeit haben einen schlechten Beigeschmack. Die Fähigkeit zur selbstlosen Hingabe, die ist abgewertet oder wird sogar lächerlich gemacht. Auch das Wort Dienst, das eine wichtige Rolle auch für einen persönlich ist, um psychologisch gut zu funktionieren, spielt kaum noch irgendeine Rolle. Auch der zunehmende Bedeutungsverlust von Religion in der westlichen Welt ist ein Zeichen des zunehmenden Narzissmus. Und er sagt, Religion ist die Königsdisziplin der Selbsttranszendenz. Selbsttranszendenz bedeutet auf ein Ziel hinleben, das höher ist als ich selbst. Und das ist wichtig, damit wir gesund leben, Körper, Seele und Geist. Der Narzisst kann nichts Höheres anerkennen, er ist sich selbst der Größte, der Wahrste und der Schönste. Und das zeigt sich auch oft in Partnerschaften und Ehen. Es geht nicht mehr um ein Zusammensein in guten wie in schlechten Tagen. Stattdessen heißt es, solange es mir gut geht, da bleibe ich. Aber wenn das mal nicht so gut ist, dann gehe ich. Die Frage nach dem eigenen Vorteil, sie steht im Zentrum. Das ist unsere menschliche Natur, unser inneres, jahrtausendealtes Überlebensstrategie. Und diese hat ihre gewaltigen Schattenseiten. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle im Römerbrief, Kapitel 17, versagt schon fast verzweifelt, zumindest deprimiert, sagt er über sich selbst, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Was ist das Ziel von uns Christenmenschen? Dass diese menschliche Natur, dass sie immer kleiner wird. Dieser Bewohner, der muss durch den Geist Gottes verändert werden und immer weniger Wohnfläche in unserem Lebenshaus bekommen. Und das können wir nicht aus uns selbst irgendwie wie eine Zitrone auspressen, sondern das kann allein der Heilige Geist tun. Und das ist ein täglicher Prozess bis an unser Lebensende. Paulus wird das sehr deutlich, als er sagt, ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Also er wird deutlich, er sagt, wir müssen das tun. Ja, es ist keine Option zur Veränderung. Wir kommen zu diesem anderen Bewohner in uns, dem Geist Gottes. Das Ziel von uns Christenmenschen muss es sein, dass der Heilige Geist immer mehr an Raum gewinnt. Dass das immer größer wird und der hier überhaupt keine Wohnfläche mehr bekommt. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, so heißt es, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Nein, sagt Paulus, das Gute, das was wirklich gut ist, das können wir Menschen, wir Christenmenschen nicht selbst machen, sondern es wächst durch den Heiligen Geist. Und das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Trotzdem benötigt es auch da unseren Willen dazu, unsere Entscheidung, ja, ich will mich verändern lassen. Das ist ein Zusammenspiel zwischen dem Heiligen Geist und unserem Willen. Und dadurch entstehen Früchte. Wenn wir uns von dieser Kraft des Geistes bestimmen lassen, dann entsteht etwas ganz Neues. Dann entsteht Liebe, die den anderen wirklich meint. Weg vom Egoismus. Wirkliches Glück für den anderen. Ich bin bereit, mich auch zurückzunehmen. Ich bin bereit zu dienen. Jesus ähnlicher zu werden, das muss unser Ziel als Christenmenschen sein. Und dort, wo etwas wächst, da braucht es auch Zeit dazu. Das geht nicht von heute auf morgen. Das geht, bis wir Jesus wiedersehen in der Ewigkeit. Das ist wie bei einem Baum, den pflanze ich irgendwann und dann wächst der Baum im Normalfall über Jahrzehnte, manchmal sogar über Jahrhunderte. Wer von euch hat schon einen Baum gepflanzt? Habt ihr den auch schon beobachtet, wie der gewachsen ist? Wer hat es schon beobachtet? Peter? Genau, okay. Jam, sehr gut. Ja, cool. Genau, ich habe auch mal einen nur gepflanzt, aber nicht beobachtet, wie der aussieht. Da gehörte das irgendwie noch so zum Schulplan, 4. Klasse, Grundschule, Mitteldeutschland, irgendwo hoffentlich, dass er noch steht. Die Die Frucht des Geistes ist Liebe. Ist Liebe. Wenn dagegen der, der Baum wächst und er wächst. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und die Liebe, die wird hier als erstes genannt und sie schließt alle Früchte mit ein. Im griechischen Urtext ist es so, dass gar keine Satzzeichen im Normalfall verwendet werden. Stattdessen könnten wir sagen, Liebe, Doppelpunkt. Liebe, Doppelpunkt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt. Das heißt, nach diesem Doppelpunkt kommen dann alle diese 8 Begriffe, die ich gerade vorgelesen habe, als Einzelaspekte der Liebe, die Liebe dort beschreiben. Und das passt auch zum umfassenden Liebesverständnis der Heiligen Schrift. Das ist die Basis. Liebe, Doppelpunkt. Wir werden jetzt auf diese einzelnen Aspekte der Liebe versuche ich jetzt einzugehen. Und ihr werdet merken, dass die ein oder andere Einzelaspekt, dass das stärker bei euch persönlich vorhanden ist wie das andere. Das ist auch ganz normal. Trotzdem ist es entscheidend, dass wir in der Liebe in Summe wachsen. Und wir haben diese Aufgabe, in der Liebe zu wachsen. Das heißt, Christus ähnlicher zu werden. Ich komme zur ersten Frucht, Geduld. Geduld steht dort. Und sie wird beschrieben als die beharrliche Liebe. Sie meint eine Geduld, die sich nicht so leicht von schwierigen Umständen erschüttern lassen. Beharrlichkeit. Auch gestärkt durch Krisensituationen hervorzugehen. Dieses neue Wort Resilienz. Geduld als Frucht des Geistes darf niemals so als, mir ist es egal, was passiert. Also so ein Fatalismus nach dem Motto, es ist, wie es ist. Und ich weiß, das ist auch manchmal, merke ich, nicht ganz so einfach zu entscheidend. Ich kann die Dinge jetzt laufen lassen und auf der anderen Seite, wo ich intervenieren muss, dort, wo ich Geduld haben muss. Das ist eine herausfordernde Geschichte, Geduld zu haben. Die erste Frucht, Frucht, beharrliche Liebe, Geduld. Ich komme zur zweiten, Freude, jubelnde Liebe. Das griechische Wort für Freude ist chara und bezeichnet so ein glücklich sein. Und die Grundlage ist davon Freude an Jesus. Und deshalb ist es unabhängig davon, wie die Situation, in der ich gerade stehe, ist, ob das Leben jetzt mal gut läuft oder weniger gut läuft. Die Basis ist Jesus. Und es hat wenig, Freude hat hier in diesem Sinn wenig damit zu tun. Hauptsache, ich habe irgendwie Spaß. Die Art von Freude blendet Schmerz und Leid nicht aus. Die Bibel betont häufig ausdrücklich die Freude mitten im Leiden und in den Herausforderungen. Und je mehr diese Frucht in unserem Leben wächst, desto mehr sind wir auch in der Lage, die Freude, die wir selbst erfahren haben, dann auch mit anderen zu teilen. Freude, jubelnde Liebe, zweite Frucht des Geistes. Wir kommen zur dritten Frucht, die Frucht des Friedens, die schenkt der Heilige Geist, versöhnende Liebe. Und das alte hebräische Wort Shalom, das macht es sehr deutlich. Frieden schließt sowohl ein Zustand des Versöhntseins zwischen Gott und den Menschen ein, sowie das auch mit Menschen untereinander, ein Heilsein der ganzen Schöpfung. Und in der Schöpfungsgeschichte, die Bibel beginnt und endet mit diesem Friede, mit diesem Shalom. Die Schöpfungsgeschichte bringt Gott Ordnung und Harmonie, diesen Frieden, diesen Shalom in das Chaos, das herrscht. Und dann am Ende der Menschen in der Offenbarung Dort schreibt Johannes, bilden Menschen aller Nationen in der heiligen Stadt, dem neuen Jerusalem, eine liebevolle, eine friedliche Gemeinschaft. Am Anfang und Ende steht dieser göttliche Shalom. In Matthäus 5, 9 preist Jesus die Friedensstifter als glücklich und verheißt ihnen, dass sie Kinder Gottes heißen sollen. Die Frucht des Friedens, versöhnende Liebe. Wir kommen zur vierten Frucht, die Frucht der Treue. Und sie ist die verlässliche Liebe. Für Treue steht im griechischen Text, auch das gleiche Wort wird so übersetzt, Glaube, Vertrauen, Pistes. Treue bedeutet in der Bibel Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit. Ich vertraue dir, ich vertraue anderen und ich selbst bin vertrauenswürdig. Ich bin integer. Die Frucht der Treue, verlässliche Liebe. Wir kommen zur fünften Frucht, die Frucht der Güte, korrigierende Liebe. Vielleicht wird der eine oder andere stutzen, warum korrigierende Liebe? Im Deutschen wird das Wort Güte mit Milde übersetzt, im biblischen Sinne bedeutet es gut. Es bedeutet, sich für die Maßstäbe Gottes einzusetzen, die Gott als gut definiert hat. In diesem Sinne ist Güte eine Haltung, die sich allen Formen des Bösen auch widersetzt, im eigenen Leben sowie auch im Leben von anderen Menschen. Die fünfte Aspekt der Liebe, korrigierende Liebe, die Güte. Wir kommen zur sechsten Frucht, die Frucht der Freundlichkeit, herzliche Liebe. Und Freundlichkeit drückt sich in unzähligen Details des Lebens aus. Sich für den anderen zu interessieren, Interesse zu haben, den anderen zu sehen, auch etwas zu tun, Geschenke zu machen, Aufmerksamkeit zu zeigen, zuzuhören, auch den Namen des anderen zu kennen. Das ist unsere sechste Frucht, Frucht der Freundlichkeit, herzliche Liebe. Wir kommen zur siebten Frucht, die Frucht der Selbstdisziplin, nüchterne Liebe. Es bedeutet Nüchternheit, Maß zu halten. Die Grundbedeutung ist auch eine Kontrolle über sich selbst zu haben. Und ich meine, das ist so die Frucht, die bei mir vielleicht etwas unterentwickelt ist, wie ich immer wieder auch merke. Mich selbst zu regulieren ist sehr entscheidend. Und das bedeutet auch den Aspekt mitunter Training, auf Dinge zu verzichten, um ein Ziel zu erreichen. Die Frucht der Selbstdisziplin, nüchterne Liebe. Selbstdisziplin. Wir kommen zur achten und zur letzten Frucht, das ist die Frucht der Sanftmut, demütige Liebe. Das griechische Wort für Sanftmut ist das Gegenteil von Streit, Lust zu haben, immer Recht haben zu müssen. Sanftmütige Menschen haben kein Problem, sich Gott und den anderen Menschen auch unterzuordnen. Sie reagieren nicht so schnell zornig, sind milde, wohlwollend, haben eine demütige Ausstrahlung. Sanftmütigkeit verzichtet auf jede Form, Recht haben zu müssen, streiten zu müssen. Die Frucht der Sanftmut, demütige Liebe. Ich weiß nicht, wo ihr euch jetzt erkannt habt, wo ihr sagt, okay, das wirkt der Heilige Geist wirklich sehr stark bei mir, oder auch da ist Luft nach oben. Entscheidend ist, dass wir wirklich, um Christus ähnlicher zu werden, damit dieser unangenehme Gast unserer menschlichen Natur immer weniger wird und weniger Raum gewinnt, dass wir in allen Aspekten Gott darum bitten, dass er uns verändert. Bei dem Bereich Gaben oder Schwächen ist es ja eher so, wo man sagt, okay, hey, ich möchte mich eher auf meine Gaben konzentrieren, wie da an meinen Schwächen da zu arbeiten. Hier in diesem Bereich ist es andersrum. Wenn ich in einer Sache unterentwickelt bin, dann ist es so, dass das die anderen Dinge auch blockiert. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir wirklich in jedem Bereich der Liebe da den Heiligen Geist bitten, dass er uns das schenkt. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und ich werde diese Stille mit einem Gebet schließen. Ja, Vater im Himmel, du kennst uns, du kennst auch unsere Schattenseiten, dort, wo wir extrem menschlich sind, wo diese menschliche Natur so überragend ist. Und du kennst meine Freunde, du kennst mich. Und ich bitte dich, dass wir dir ähnlicher werden, dass diese Früchte, diese Ressourcen, die du uns durch deinen Geist gibst, dass die immer größer werden, damit diese menschliche Natur immer weniger in uns wird. Und wir können das nicht aus uns selbst heraus. Wir brauchen deinen Geist dazu. Danke, dass du ihn uns gegeben hast. Jesus, in deinem Namen. Amen. Ja, heute ist es so, wie ich vorhin gesagt habe, ich darf jetzt gleich dann auch gehen und darf dann nochmals in Sulzdorf predigen. Euch wünsche ich ein kraftvolles, inspirierendes, gesegnetes Pfingstfest 2024.